Wie stellst du dir Jesus vor? Vom Aussehen? Vom Typ? Da ist auf der einen Seite die Kunst der Jahrhunderte, die ein Jesusbild geprägt hat. Unglaublich viele Künstler haben Jesus gemalt nach ihren Vorstellungen. Und dann ist 1979 ein Film über Jesus erschienen. Eigentlich der Jesusfilm, muss man sagen, von Campus für Christus International. Und sage und schreibe, in diesen 41 Jahren, seitdem der Film erschienen ist, haben mehr als 7,5 Milliarden Menschen diesen Jesusfilm gesehen. Er ist der erfolgreichste Spielfilm aller Zeiten, noch vor Star Wars, vor Titanic, vor Vom Winde verweht oder was immer man da noch nennen könnte. Und dieser Film hat ein Jesusbild geprägt. Wir haben einmal gesehen im Niger, in der Sahelzone, wie er in einem Dorf gezeigt wurde. Das ist ein Setting, was vielleicht in den letzten Jahren fast üblich ist für diesen Film. Ein paar hundert Menschen, 200, 300 Menschen schauten sich diesen Jesusfilm in ihrer Sprache an. Und der Jesus dieses Films ist ein Softie. Lange, wallende Haare, ein teilweise recht gut gepflegter Bart, sanftmütig und von Herzen demütig würde man ihn beschreiben, diesen Jesus des Campus für Christus Films. Was für ein Bild seiner Persönlichkeit wird uns in den Originalberichten, in den Berichten des Neuen Testamentes gezeichnet? Er hat nicht am ersten Tag seines Wirkens die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi gegründet, sondern er hat zunächst etwas getan, mehrfach, was ihm bei den Frommen seiner Zeit massive Kritik eingetragen hat. Da kann man unendlich viele Geschichten und Texte im Neuen Testament lesen, die das bestätigen und darauf hinweisen, dass er vergleichsweise unangepasst unterwegs war. Ein paar Beobachtungen. Ich möchte euch kurz einen interessanten Text vorstellen, in dem Jesus selbst zusammenfassend das Urteil vieler seiner Zeitgenossen über ihn selbst beschreibt. Und das tut er im Vergleich zu Johannes dem Täufer. Er beschreibt sich selbst mit einem Wort dort, das die häufigste Selbstbezeichnung Jesu ist, nämlich mit dem Wort Menschensohn. Steht in Matthäus 11. Da heißt es, Jesus fragte seine Zuhörer, wie soll ich die Menschen von heute beschreiben? Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, fastete oft und trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, der ist von einem bösen Geist besessen. Nun ist der Menschensohn gekommen, er isst und trinkt wie jeder andere und ihr beschuldigt ihn, er isst unmäßig und trinkt wie ein Säufer und zwielichtige Gestalten sind seine Freunde. Also wie gesagt, Jesus beschreibt das Urteil der Leute über ihn selbst. Und Luther ist dann noch ein bisschen drastischer. Er sagt, er ist ein Fresser und Weinsäufer und er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Wohlgemerkt, das ist das zusammenfassende Urteil von Menschen der Zeit Jesu über ihn selbst, über sein Wirken über Monate, vielleicht auch schon über 1-2 Jahre verfolgt haben. Und sie kommen zu der Überzeugung, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und das war nicht gerade besonders angepasst für die Frommen seiner Zeit. Der Zöllnerberuf war damals das Ergebnis einer Entwicklung, die wir heute auf Neudeutsch als Outsourcing beschreiben würden. Zugrunde lag sozusagen eine Art Entbürokratisierung im römischen Staat. Zöllner nahmen eine öffentliche Aufgabe wahr, nämlich eben Zoll einzutreiben. Aber sie waren keine öffentlichen Beamten. Sie waren vielmehr eigenständige Zollunternehmer und sie zahlten dem Staat eine feste Summe im Jahr und erwarben auf diese Weise das Recht, in einem bestimmten Bezirk Zölle zu erheben. Und wenn sie weniger eintrieben, als sie an den Staat abführen mussten, das war ihr Risiko, das nahm ihnen keiner ab. Wenn sie aber mehr einnahmen, war es ihr Gewinn, über den sie niemand Rechenschaft schuldeten. Grundsätzlich war die Höhe der Zölle für Einfuhr und Ausfuhr festgelegt, aber für die Gewinnspanne des zuständigen Zöllners blieb genug Spielraum. Vorausgesetzt, er war geschäftstüchtig. So ist das beim Outsourcing. Es ist ein hartes Brot, aber es kann gewinnträchtig sein. Die berühmteste Geschichte mit einem dieser Kollegen lernt schon jedes Kind im Kindergottesdienst kennen. Da sind die Sympathien dann klar verteilt. In Realo sieht die Sache etwas anders aus. Der Typ, der alle Sympathien der Kirchenmäuse, Bibelraketen oder wie immer die Zwerge heißen, die sich parallel in ihrem Kindergottesdienst treffen hat, der war eigentlich ein ziemlich durchtriebener Schurke, der bestgehasste Mann in seiner Heimatstadt.
Jericho ist meine Heimat. Die älteste Stadt der Welt, wie es immer hieß. Gluthitze im Sommer. 250 Meter unter Meeresspiegel, nur ein paar Kilometer entfernt vom Toten Meer. Hier lebte meine Familie seit Generationen. Und ich profitierte von der aktuellen politischen Lage. Die Römer waren die Besatzungsmacht im Land, aber die meisten von uns kamen ganz gut mit ihnen klar. Eine Hand wäscht die andere. Ich zum Beispiel hatte Karriere als Zöllner gemacht. Jericho liegt an der Landesgrenze, die da hinten beim Jordan verläuft. Hier läuft viel Warenverkehr. Und ich trieb sozusagen im Auftrag des römischen Kaisers Steuern ein, Zollgebühren. Mit der Zeit lernt man, dass da auch immer genug für die eigene Tasche abfällt. Das machte mich, sagen wir mal so, nicht gerade beliebt in der Bevölkerung. Aber was soll's? Ich handelte im Auftrag des Kaisers und mir ging's gut. Finanzielle Oberschicht. Es gab ein paar Zeiten im Jahr, da war in Jericho besonders viel los. Rush Hour sozusagen. Von hier sind es nur etwa 30 Kilometer nach Jerusalem. Und wenn dort große Feste waren, dann zogen hier unglaublich viele Leute durch die Stadt. Hinauf nach Jerusalem. In wenigen Tagen war dort Passafest und das merkte man deutlich. Das halbe Land schien auf den Beinen zu sein. Mir war zu Ohren gekommen, dass ein prominenter Wanderprediger und Wundertäter heute durch Jericho ziehen würde. Im Norden versammelte er Tausende unter seinen Predigten und die Leute erzählten von schier unglaublichen Wundern, die unter seinen Händen geschahen. Das Gedränge in Jericho wurde immer schlimmer. Jesus von Nazareth und ganz viel Volk um ihn herum war schon in der Stadt. Aber ich hatte ein Problem. Ich war klein. War deswegen schon oft gehänselt worden. Mittlerweile wusste ich mich zu wehren. Da war schon so manche Rechnung höher ausgefallen, wenn Leute meinten, dummen Spruch abzulassen wegen meiner Körpergröße. Das änderte aber nichts daran, dass ein schöner Rücken auch entzücken kann. Denn mehr konnte ich in dem Gedränge nicht sehen als den Rücken meiner Vorderleute. Und so kletterte ich kurzerhand auf einen Maulbeerfeigenbaum mit bester Aussicht auf den vorbeiziehenden Menschenstrom. Das muss ja sein. Jesus von Nazareth. Um ihn herum war es ganz besonders eng. Leute suchten seine Nähe. Und plötzlich blieb er stehen. Er schaute zu mir rauf und rief, Zachäus. Woher kannte der meinen Namen? Was wollte der von mir? Bisschen Unmut machte sich unter den Leuten breit, denn die mochten mich nicht. Doch Jesus war unbeirrt. Komm runter. Ich will heute bei dir zu Gast sein. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Zack, war ich unten und ging mit Jesus zu mir nach Hause. Hinter mir rumorte es. Leute ließen ihrem Unmut freien Lauf. Beim Sünder ist er eingekehrt. Das gehörte noch zu den harmloseren Protestrufen. Jesus bei mir zu Hause. Wer hätte das gedacht? Komisch. Mir war in seiner Gegenwart auf einmal klar, dass ich nicht so weitermachen kann wie bisher. Die ständigen Betrügereien, das hatte ich vor mir immer entschuldigt. Bei Jesus ging das irgendwie nicht mehr. Und so fasste ich einen Jahrhundertentschluss und sagte mit fester Stimme, Jesus, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und überall, wo ich betrogen habe, zahle ich es vierfach zurück. In Kopfrechnen war ich schon immer gut. Und noch während ich das aussprach, überschlug ich blitzschnell meine Finanzlage und fragte mich, was für mich am Ende noch übrig blieb. Aber das war egal. Hauptsache, ich habe Jesus. Und Jesus sagte dann zwei Sachen, die haben sich mir eingebrannt. Er sagte zu mir, aber auch zu der aufgebrachten Volksmenge, auch er, gemeint war ich, auch er ist Abrahams Sohn. Boah, das ist das Beste, was du einem Juden sagen kannst. Und dann schob Jesus noch nach. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren.
Ja, Jesus und die Sünder, Jesus und die Zöllner, das ist so eine Geschichte im Neuen Testament. Die hat ein schlechtes Image, aber Jesus hat an mehreren Stellen gerade sich diesen Menschen ganz besonders zugewandt. Das heißt, der Zöllner Levi am Zoll, und er wurde in den engsten Schülerkreis berufen. Ein Zöllner in den engsten Schülerkreis berufen. Anschließend lud Jesus sich bei ihm zum Essen ein, und dann kamen zusätzlich, wie die Bibel sagt, noch viele Zöllner und Sünder. Und Jesus hatte Tischgemeinschaft mit ihnen. Vor der Tür gab es auch da einen Aufstand der Frommen, der Pharisäer, und einen kurzen Wortwechsel zwischen Jesus und ihnen, der sich so anhört: Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchem Gesindel ab? Empörten sich die Pharisäer. Jesus hörte das und antwortete: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Meine Aufgabe ist es, Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Ich kenne diese Geschichten seit meinem Kindergottesdienst, und die Sympathien waren immer klar verteilt, nämlich bei den Zöllnern, bei den Sündern. Aber das war eigentlich normalerweise damals nicht so. Solche höchst merkwürdigen Szenen gab es zuhauf. Der Softie mit den wallenden Haaren und dem gut gestutzten Bart, der Traum aller Schwiegermütter 30 nach Christus, der haute ganz schön auf die Pauke. Jesus, das war der Stresstest pur auf zwei Beinen für die Frommen seiner Zeit. Sein Verhalten, nicht selten, kam einer absoluten Provokation gleich.
Ich bin Simon und gehöre zu den Pharisäern. Wir nehmen es mit dem Gesetz Gottes ganz genau. An einem Tag hatte ich mein Haus voller Leute. Es hatte sich irgendwie so ergeben. Jesus mit seinen Jüngern war da. Ja, ich hatte ihn eingeladen, aber ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt kommen würde. Ehrlich gesagt, wirklich gerechnet damit habe ich nicht. Schließlich geriet Jesus mit mir und meinen Kollegen öfter aneinander. Es war eine komische Situation für uns alle. Ich war so durcheinander, dass ich nicht mal Wasser zum Füßewaschen hingestellt hatte. Naja, wir lagen so zu Tisch und redeten, als mit einem Mal diese Frau hereinkam. Sie brachte Salböl mit. Die Situation wurde mega emotional. Die Frau ging zu Jesus und sie heulte wie ein Wasserfall. Die Tränen, die tropften förmlich auf Jesu Füße, und sie begann mit ihren Haaren seine Füße zu trocknen. Und ohne ein Wort zu sagen, fing sie an, Jesus die Füße zu salben. Und als wenn das nicht genug wäre, küsste sie auch noch unablässig seine Füße. Das war eine Szene. Fremdschämen war angesagt. Alle guckten irgendwie betreten zu Boden, wollten aber dann doch aus dem Augenwinkel mitbekommen, was denn da los ist. Es war eine Mischung aus hochnotpeinlich und skandalös. Jesus aber ließ sie gewähren. Und so sagte keiner ein Wort. Nur das unablässige Schluchzen der Frau war zu hören. Ich wusste genau, wer diese Frau war. Jeder kannte sie in der Stadt. Und manche Männer besonders gut, falls ihr versteht, was ich meine. Diese Frau war ein Skandal auf zwei Beinen. Und spätestens jetzt war mir klar, Jesus, der konnte kein Gesandter Gottes sein. Denn wenn er das wäre, dann wüsste er doch, wer ihn da berührt. Er würde sich distanzieren. Er würde sich weder von ihr berühren lassen, noch diese ganze Heul- und Salbungsarie dulden. In meine Gedanken hinein hörte ich Jesus plötzlich sagen: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ich zuckte zusammen. Was mochte denn jetzt wohl kommen? Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer hatte 500 Euro Schulden und der andere 50 Euro. Aber beide konnten ihm das Geld nicht zurückzahlen. Da schenkte er es beiden. Wer von den beiden wird ihn am meisten lieben? Was für eine Frage. Jedes Kind kann diese Frage beantworten. Ich stotterte die Antwort heraus. Na, der, dem er das meiste geschenkt hat. Logisch, sagte Jesus. So ist es. Und dann kam die Anwendung. Jesus verglich diese kleinen Beispielgeschichten mit dem, was gerade vor unseren Augen passierte. Und ich begann zu verstehen, was Jesus sagen wollte. Ich bin der 50-Euro-Typ und das da vorne ist die 500-Euro-Frau. Und weil ihr alle Schuld erlassen wurde, liebte sie Jesus von Herzen. Und das ist eben ihre Art, das auszudrücken. Und dann haute Jesus noch einen Satz raus, der uns gehörig durcheinander brachte. Er schaute die Frau an und sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Konnte das nicht alleine Gott?
Das war eine höchst zwielichtige Situation, die Jesus mit dieser stadtbekannten Frau zuließ. Die Frommen regten sich maßlos auf. Wenn er ein Prophet wüsste, dann wüsste er, wen er da vor sich hat. Aber Jesus sprach ihr Vergebung der Sünde zu und sagte, deine Sünden sind dir vergeben, denn du hast viel Liebe gezeigt. Das war wieder Provokation pur. Sünde vergeben, das war Gott, und zwar Gott allein vorbehalten. Was maßte Jesus sich eigentlich an? Er hatte die schärfsten Auseinandersetzungen mit den selbstgerechten Frommen seiner Zeit geführt. Als Jesus sie wieder einmal in Streitgespräch verwickelt hatte und ihm seine Nähe zu den Sündern von den Pharisäern vorgeworfen wurde, da formuliert er einen, wie ich finde, der schärfsten Sätze des Neuen Testaments überhaupt. In Matthäus 21, 31, das ist sicher, Betrüger und Huren werden eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Das muss man sich mal reinziehen. Betrüger und Huren werden eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Nämlich sich ihre Schuld vor Gott einsehen und umkehren. Die Theologen, den Superfrommen, den Leuten mit Heiligenschein, denen haute er das um die Ohren. Betrüger und Huren werden eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Und dann gab es da noch so eine Grenze, die für die frommen Juden klar gezogen war. Da gab es so Leute als regionale Nachbarn, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Das waren so aus Sicht der Juden so etwas wie die Zeugen Jehovas der damaligen Zeit. Es gab Schnittmengen, da dachten sie ähnlich. Aber dann gab es Überzeugungen, da kräuselten sich den Juden, den frommen Juden, die Nackenhaare.
Es war eigentlich, ja, es war ein Tag eigentlich wie jeder andere. Um 12 Uhr mittags ging ich zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Ja, mitten in der Mittagshitze. Das war die einzige Chance, niemandem zu begegnen. Doch als ich zum Brunnen kam, da saß dort ein fremder Mann. Und ich konnte sofort sehen, dass das ein Jude ist. Also, ich lebte in Samarien. Ich war Samariterin. Und wir Samariter hatten mit den Juden aus frommen Glaubensgründen, naja, wie soll ich sagen, wir glaubten halt sehr unterschiedlich, hatten wir richtig, richtig Stress mit den Juden. Also, da war ein Jude und ich. Das war hochexplosiv. Nein, schlimmer noch, ich allein mit einem Mann. Tja, und mit Männern hatte ich so Erfahrungen. Das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls, es war eine echt hochexplosive Situation. Also entschied ich mich, nichts zu sagen, schnell mein Wasser zu schöpfen und so schnell wie möglich wieder davonzuziehen. Gib mir zu trinken, sagte er. Was? Das gibt's doch nicht. Der Typ quatscht mich jetzt auch noch an. Also suchte ich nach einem Standardsatz. Du bist Jude, ich Samariterin. Wir halten Abstand, ganz bewusst und aus gutem Grund. Tja, und er? Würdest du mich bitten um Wasser? Ich gebe dir sogar lebendiges Wasser. Hä? Was ist denn das jetzt für eine Anmache? Lebendiges Wasser, was für ein Quatsch. Aber du hast doch gar nichts, um zu schöpfen. Und schau, der Brunnen ist tief. eine Antwort, dann noch eine. Und dann haut der Kerl mit einmal einen Satz raus, der mir mitten durchs Herz geht. Wenn du von diesem Wasser trinkst, bekommst du wieder Durst. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nimmermehr dürsten. Das ging jetzt gar nicht mehr um das Wasser im Brunnen. Das ging um Durst, Durst nach Leben. Und da kannte ich mich aus. Ich hatte schon so einiges ausprobiert und es war auch schon so einiges schiefgegangen. Ja. Und dann? Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Ich habe keinen Mann, stotterte ich. Da entgegnete der Fremde ganz ruhig. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Was? Woher weiß der das? Mein ganzes Leben, all die Jahre in einem Satz zusammengefasst. Immer wieder neue Hoffnung auf Erfüllung und Lebensglück. Und immer wieder Krisen und Scheitern. Ich war total frustriert, gebrandmarkt. Meine Männergeschichten hatten mich zur Außenseiterin gemacht. Deshalb, nur deshalb, ging ich in der Mittagshitze Wasser holen. Allein, statt gemeinsam mit den anderen. Mir drehte sich alles im Kopf. Dieser Typ, der brachte mich total durcheinander. Und wir sprachen noch eine ganze Weile. Was immer ich auch sagte, er antwortete ganz ruhig und so klar, tiefgründig. Und was er sagte, war wahr. Irgendwie musste ich das beenden und suchte nach was Unverfänglichem, irgendwas Versöhnlichem und meinte, wir warten ja auf den Messias, den Christus. Und wenn er kommt, dann wird er uns alle Antworten geben auf all unsere Fragen. Und es war nicht zu fassen, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, sagt der Typ dann auch noch, ich bin es. Ich, der mit dir redet. Was? Das kann doch nicht sein. Also entweder ist dieser Kerl total durchgedreht, verrückt, völlig von der Rolle oder was. Dann sollte ich hier so schnell wie möglich versuchen wegzukommen und diese Begegnung endgültig aus meinem Hirn zu streichen. Aber das konnte ich nicht. Oder ich gab meinen Gefühlen nach und folgte dem Impuls tief drinnen. Ja, genau das tat ich. Ich rannte los, zurück ins Dorf und schrie lauthals, meine Güte, die Leute müssen mich für völlig verrückt gehalten haben. Ich schrie, kommt, da ist ein Mann am Brunnen, der behauptet, dass er der Messias sei. Und ich glaube, es ist wahr. Kommt, kommt mit. Und Jesus? Er sprach mit den Leuten. Sie kamen in Scharen. Und es erging ihnen ganz genauso wie mir. Sie spürten ganz deutlich, dass das nicht irgend so ein Typ ist, der da mit ihnen stand und redete. Ja, das war echt unglaublich. Sie baten Jesus zu bleiben und er blieb. Er und seine Schüler blieben 2 Nächte. Unser Ort war danach nicht mehr wiederzuerkennen. Viele glaubten an Jesus und ich auch. und mein so rettungslos verkorkstes, verpfuschtes Leben wurde auf einmal wieder neu. Und es war so, als hätte es gerade erst begonnen.
Wenn in ehrbarer Kirchenatmosphäre Bibelabschnitte vorgelesen werden, dann nehmen wir zumeist gar nicht wahr, wie sehr manche Taten von Jesus, manche Begegnungen mit Menschen seiner Umgebung schockierten, wie umstritten sie waren. Die Christen haben oft sehr gut verstanden, sozusagen diese unkonventionelle Seite Jesu unbeachtet zu lassen. Jesus gesellte sich zu den von der jüdischen Gesellschaft Ausgestoßenen. Mit einem Steuereinzieher zu essen, hätte nicht nur einem Rabbi, sondern jedem Juden seinen guten Ruf gekostet. Steuereinzieher waren die Feinde Israels, die für Rom arbeiteten. Der Abschnitt sagt auch, dass Jesus mit den Sündern aß. Das war ein verächtlicher Ausdruck, der von Gesetzestreuen zur Beschreibung jener verwendet wurde, die sich eben nicht an die Tora hielten. Mehrfach hatte Jesus mit Dieben, mit politischen Agitatoren und mit Prostituierten zu tun. Es überrascht nicht, dass die Pharisäer sich durch sein Verhalten angegriffen fühlten. Und dieses Gespräch hier zwischen Jesus und der Samariterin zeigte, wie weit es dem Geist Jesu entsprach, die Normen zu durchbrechen, die in seiner Gesellschaft üblich waren. Den Bedürfnissen von Menschen zu entsprechen, egal was die anderen darüber dachten. Es gab viele Vorurteile zur Zeit Jesu, unter denen dieses Gespräch eigentlich gar nicht hätte zustande kommen dürfen. Welches Bild hast du von Jesus? Mit dieser Frage bin ich gestartet. Passen diese Begegnungen in das Bild? Was bedeutet das heute für uns? Jesus ging ja an das, was die Bibel einmal die Hecken und Zäune nennt. Er ging auf Distanz zu den selbstgerechten Frommen, die sich überheblich und selbstsicher über andere erhoben und sie meinten, sie seien besser als andere. Sein Platz war an der Seite der Zöllner und Sünder, nicht um ihr falsches Tun unter den Teppich zu kehren, das war schon klar, sondern weil er wusste, dass man Menschen erst Freund sein muss, bevor das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus und vom Frieden mit Gott, auch ein Lebensthema für sie wird. Und ich bin überzeugt, Menschen spüren damals wie heute, ob sie einem Vorwurf, das, was du machst, ist falsch, das, wie du gelebt hast, ist falsch, du musst, du darfst und so weiter, du darfst nicht. Menschen spüren, ob sie einem Vorwurf oder suchender Liebe begegnen. Das ist damals so gewesen und das ist heute noch so. Im Englischen redet man ja von Seekern, von Suchenden. Und diese Bezeichnung ist eigentlich wunderbar, weil sie über den Menschen so eine Art Verheißung ausspricht. Nämlich ihnen wird sozusagen als ja, verlorenen Kindern die Sehnsucht nach dem Vater zugetraut. Sie suchen. Eigentlich ein sehr schönes Wort für Menschen, mit denen Jesus zu tun hatte und mit denen wir heute sicher auch zu tun haben. So kann man sagen, okay, das ist alles antike Gesellschaft, das könnte uns ja alles relativ kalt lassen. Zöllner sind heute ehrenwerte Beamte und nicht mehr solche schrägen Gesellen und so weiter und so fort. Die Frau am Jakobsbrunnen ist für uns auch kein Problem, dass da am anderen Ort angebetet wurde von den Samaritern als die Juden in Jerusalem. Alles Schnee von vorgestern. Was hat das für uns heute zu bedeuten? Was würde denn Jesus heute tun? What would Jesus do? Heute. Wo wäre er? Vor ein paar Wochen war hier eine Auseinandersetzung in der Zeitung geschildert über das autonome Jugendzentrum in Mülheim. Da hat es ziemlich gekracht und viele Vorwürfe und was nicht alles. Und dann war ich jede Menge Text und Bilder und so weiter. Weiß nicht, wer von euch beim autonomen Jugendzentrum an der Georgstraße war. Ich vermute mal, dass es nicht gerade unser favorisiertes Ziel ist, weil es schon von außen nicht gerade so mega vertrauenerweckend aussieht. Also da haben sich diverse Spraykünstler in diversen Schichten ihre Künste versucht. Und als ich so über die Predigt nochmal nachdachte, dachte, wo wäre denn Jesus heute? Wäre er im autonomen Jugendzentrum? bei Leuten, die völlig anders denken vielleicht, die auch mit ganz anderen Werten unterwegs sind. Das mag gar nicht für alle gelten, die da hingehen. Ich will gar keine Schublade aufziehen und so sei das. Aber ich könnte mir vorstellen, der mit Zöllnern und Sündern gegessen hat, der in die Nähe von Menschen gekommen ist, die wo die Frommen seiner Zeit eher auf Distanz gingen, vielleicht wäre er da, wo ich meinen Fuß noch nicht über die Schwelle gesetzt habe. Was würde Jesus eigentlich, also Corona macht alles anders, aber ich tue mal so, als gäbe es Corona nicht. Was würde Jesus dann am Rosenmontag tun? Ich bin ja alter Norddeutscher und habe da nie so den Sinn für gehabt, für diese karnevalistischen Umtriebe hier in dieser Gegend. Und weiß, dass manche das auch kritisch sehen und sagen, na, was soll das überhaupt alles? Und die ganzen Dinge, die da laufen oder nicht laufen, würde er sich distanzieren von den Inhalten oder wäre er dort? Ich bin mir nicht so sicher, ob er auf der frommen Freizeit während den Karnevalstagen in Holland an der See wäre. Vielleicht wäre er auf dem Zoch, auf der Suche nach Leuten, die ihn dringend nötig haben. Vielleicht, provozierend gefragt, würden die Frommen, und das sind ja wir, gar nicht unbedingt mitkriegen, dass er da ist, weil er dort wäre, wo wir nicht sind. Aber keine Angst, er wäre auch an der schicken Ruhrpromenade, ganz bestimmt. Ob er dafür gewesen wäre, so viel Geld auszugeben, ist eine andere Frage. Aber er wäre auch an der schicken Ruhrpromenade, denn er würde vermutlich tiefer sehen, als nur vor die Glasfassaden der sündhaft teuren Eigentumswohnungen, die dort den Besitzer gewechselt haben. Er wäre, glaube ich, hier wie da. Er wäre nicht in eine Schublade zu stecken. Jesus war damals anders, als die Frommen es erwartet haben. Und heute wäre es vielleicht nicht viel anders. Wo also wäre Jesus, der Jesus des Neuen Testaments, der mit Zöllnern und Sündern zu Tische lag, der mir nichts, dir nichts auf der Hochzeit zu Kana nochmal im richtig großen Stil aus Wasser Wein gemacht hat, und zwar den Guten. Jesus war nicht in Schubladen zu packen, in die Frommen schon gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sage mal, wie meine fromme Tradition aussah. Ich bin ja in christlichem Elternhaus groß geworden. Und da war damals so, als man Jugendlicher war und alle möglichen Dinge mal ausprobierte, dann war da schnell das Argument, und da wurde ein Bibelvers zitiert, der lautete, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oder auch, du sollst nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. So, diese Sätze stehen in der Bibel, und damit versuchte man irgendwie unbotmäßig unterwegs, Jugendliche, die unbotmäßig unterwegs waren, ein bisschen fromm zu disziplinieren. Was wäre eigentlich, wenn Jesus diese Verse, die zum Beispiel im Alten Testament stehen, oder du sollst nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen, steht im Psalm. Was wäre eigentlich, wenn Jesus das so verstanden hätte, wie in meiner frommen Tradition diese Verse verstanden wurden? Dann hätte es die Begegnung von Zachäus nicht gegeben. Dann hätte es schon lange nicht diese merkwürdige Begegnung mit der großen Sünderin gegeben. Und die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen, die hätte es auch nicht gegeben. Wenn Jesus diese Geschichten so verstanden hätte oder diese Worte so verstanden hätte, wie ich es in meiner frommen Tradition gelernt habe, dann wäre es zu diesen Begegnungen nicht gekommen. Allerdings, wer behauptet, Jesus wäre dabei, sei es im autonomen Jugendzentrum, auf dem Rosenmontagszug oder wo auch immer, der wird auch ein bisschen auf seine Motive aufpassen müssen. Denn wer da drin steckt, der weiß, dass es nicht unbedingt alles nur nach christlichen Werten, was dort abläuft. Aber Jesus hat aus Liebe gehandelt. Seine Intention, sein Motiv, mit Menschen unterwegs zu sein, war Liebe. Der Ehebrecherin sagt er zum Beispiel, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr, nachdem er sozusagen die Frommen, die sich aufgeregt haben und die sie am liebsten gesteinigt hätten, darauf hingewiesen hat, dass sie alle Dreck am Stecken haben. Und insofern will ich meine, wo Jesus wäre, vielleicht noch mal relativieren und hier gar nicht sagen, hier oder dort, da sind sozusagen die schlimmen Leute. Wo wäre er denn, was mich betrifft? Ich habe ihn auch nicht gesucht, jedenfalls eine ganze Zeit meines Lebens nicht. Und er ist mir nachgegangen, er hat immer wieder mal angeklopft und ich habe irgendwann gespürt, dass er an mir Interesse hat, dass seine Liebe mir gilt, während ich ihn den guten Mann sein ließ. Also es geht nicht um irgendeine Methode, die Jesus gelebt hat, es geht um Liebe. Kann ich das irgendwie für mich testen, wie ich an dieser Stelle unterwegs bin, ob ich sein Nachfolger bin? Das sagen wir so leicht, wir wollen ihm nachfolgen, aber würden wir ihm auch nachfolgen an diese Orte, zu diesen Menschen? Für uns alle gilt, was in Römer 5, Vers 8 steht: Gott aber hat seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und damit sind wir beim Zentrum, dass er nämlich diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Welches Bild hast du von Jesus? Ich glaube, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann müssen wir neu lernen, und das sage ich an meiner Adresse zuallererst, dorthin zu gehen, wo er gewesen ist. Mit den Menschen, ja, unterwegs zu sein, mit denen er unterwegs gewesen ist. Auch diese provozierenden Situationen vielleicht zuzulassen, die er zugelassen hat, weil er wusste, es geht letztlich um mehr als um irgendeine provozierende Situation. Es geht um Menschen, die ja ihre Liebe versuchten auszudrücken, ihm gegenüber. Und ich glaube, dass wir von ihm lernen können, mit Menschen unterwegs zu sein und Menschen sozusagen nicht an ihrem Interesse für unsere Themen zu messen, sondern Menschen von Herzen her zu begleiten und die Liebe Gottes in Christus zu Menschen ein Stückchen, wenigstens ein Stückchen nachzuvollziehen in unserem Leben. Ich wünsche mir, dass ich von der Nähe Jesu und seiner Freundschaft zu Zöllnern und Sündern lerne. Er sah diese Menschen nicht aus der Perspektive ihres Fehlverhaltens, sondern er sah sie als Geschöpfe Gottes, denen die ganze und uneingeschränkte Liebe des Schöpfers gilt. Ich wünsche mir, dass ich von Jesus lerne, dass wir aufrichtige Beziehungen und Freundschaften zu Menschen suchen, denen Jesus und Glaube noch gar nichts bedeutet. Aufrichtig heißt, dass ja Liebe und Nähe ein Markenzeichen von uns als Christen sein sollte. Aufrichtig heißt, dass Beziehungen zu Menschen nicht instrumentalisiert werden, so nach dem Motto: Solange du dich für meine Themen interessierst, suche ich deine Nähe, und wenn nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, dass wir da eine Menge zu lernen haben. Und unser schnell dahingesprochener Satz, ich folge Jesus nach, würde, glaube ich, wenn er hier wäre und an den Stellen wäre, die ich vorhin mal so vermutet habe, würde dieser Satz einem gewissen Stresstest unterzogen werden, weil er dort wäre, wo wir ihn vielleicht gar nicht vermuten und wo wir normalerweise nicht hingehen. Ich wünsche mir die Perspektive, die Jesus hatte für Menschen, für mich selbst, für uns, und dass sich das tief in unser Herz einbrennt, dass seine Liebe jedem, wirklich jedem Menschen gilt, und dass er keine Berührungsängste hatte mit irgendeinem Menschen, und sei die Situation noch so strange. Und dieser smarte Mann mit den wallenden Haaren und dem gut gestutzten Bart, der Traum aller Schwiegermütter 30 nach Christus, der war schon strange und er war total anders. Und ich wünsche mir, dass ich ihm lerne nachzufolgen, da wo er unterwegs ist. Ich möchte beten. Jesus, wir sagen das so schnell dahin, dass wir dir nachfolgen. Aber wären wir auch da, wo du bist, wenn du jetzt hier wärst, als Mensch über diese Erde laufen würdest, wie das vor 2000 Jahren war? Danke für die Geschichten des Neuen Testaments, die deutlich machen, wie radikal du auf dem Weg zu Menschen unterwegs warst, wie radikal du Nähe von Menschen zugelassen hast, von denen andere sich distanziert hätten. Und mir schwant ein bisschen, dass die fromme Gesellschaft heute auch meine, ihre Liebe, Mühe und Not hätte mit dieser radikalen Zuwendung zu Menschen. Aber wir wollen uns dieser Herausforderung stellen und dein Wort in unser Leben zulassen und danach fragen, was dein Handeln damals eigentlich für uns heute bedeutet. Ich bitte dich, dass wir ja, von dir eine neue Sicht für Menschen gewinnen. Eine Sicht der Liebe, die Menschen nicht ihre Vergangenheit vorwirft, die ihnen nicht alle möglichen Vorschriften macht, wie sie denn bitteschön zu sein hätten, sondern dass, wie deine Liebe ihnen voraussetzungslos gilt, sie auch unsere Liebe voraussetzungslos erfahren. Und ich bitte dich, dass wir das einmal eins deiner Liebe damals in unserer Praxis heute lernen. In deinem Namen bitten wir darum. Amen.